Damals. Die Trauerweiden waren mir aufgefallen, als wir das Haus zum ersten Mal besichtigten. Von der Idee, umziehen zu müssen, war ich nicht begeistert, aber meine Eltern erklärten, es müsse sein. Und außerdem, stell dir mal vor, wie viel Freiheit du auf dem Land hast, sagte meine Mutter. Bäume zum Klettern, Geheimverstecke, einen ganzen Wald zum Spielen, Tiere. Als ich die Trauerweiden entdeckte, glaubte ich einen Moment lang, dass meine Mutter recht haben könnte. Diese Bäume waren zum Klettern gemacht. Ihre Stämme neigten sich mir entgegen, wie gutmütige Elefanten, die ihre Reiter aufsteigen lassen. Die Stämme waren Pfade, an denen man sich bis in die Baumkrone hangeln konnte, und dort bildeten die Astgabelungen bequeme Sitze. Da oben konnte man ausharren, während der leichte grüne Vorhang aus Laub und Zweigen im Wind sanft vor einem wehte. Es waren keine Bäume, nein, es waren kleine leuchtende Paläste mit einem ganz besonderen, feuchten, würzigen Geruch. Niemals waren diese herrlichen Geschöpfe Trauerweiden. Freudenweiden waren sie. Als meine Eltern beschlossen, das Haus in Nebenkirch zu kaufen, dachte ich ganz fest an diese Bäume. Sie waren mein Gewinn, während ich auf der anderen Seite so viel verlor. Meine Schule, meine Freunde, meine gewohnten Wege, den Geruch des türkischen Gemüseladens an der Ecke. Aber als wir dann, Monate nach der ersten Besichtigung des Hauses, dem Umzugslaster ins Dorf folgten, traf es mich wie ein Schlag. Ich spürte, dass auch meine Mutter den Atem anhielt. »Oh nein«, sagte sie, »was ist?« quiekte Biene aufgeregt neben mir. »Ist das Haus abgebrannt?« Mir war in diesem Moment nicht klar, ob sie es sich wünschte oder nicht. Biene redete seit Tagen von ihrem neuen Zimmer und davon, dass sie jetzt reiten lernen würde, und von den kleinen Freundinnen, die im Kindergarten auf sie warteten. Das Haus stand noch, die Bäume standen auch noch, zumindest das, was von ihnen übrig war, und das waren eigentlich nur die zentralen Stämme, ganz ohne Ast, Zweig und Blatt. Es waren Körper, Rümpfe, denen man Arme und Beine abgeschlagen hatte. »Baumpflege«, sagte mein Vater, »das macht man so.« Mir war nicht klar, ob er einen Witz machte oder dem makabren Anblick der verstümmelten Bäume irgendetwas Tröstliches verleihen wollte. »Die wachsen wieder«, fügte meine Mutter entschlossen hinzu. Aber sie biss sich auf die Unterlippe und die Bewegung, mit der sie sinnlos nach ihrer Handtasche griff, wirkte fahrig. Es kann gut sein, dass ihr in diesem Moment richtig dicke Zweifel kam. »Die sind kaputt«, stellte Biene fest. »Die haben sie kaputt gemacht, die Blödmänner.« »Es könnten auch Frauen gewesen sein«, hakte mein Vater ein. »Warum sollen immer Männer die Bösewichte sein? Es gibt jede Menge Frauen, die mit der Kettensäge umgehen können. Und auf den Behörden, wo solche Dinge beschlossen werden...« Meine Mutter warf ihm einen warnenden Blick zu, und er verstummte. Mein Vater arbeitete auf einer Behörde. Er ist hierher versetzt worden und hat von jetzt an eine Frau als Chef. Mama sagte, er soll ihr erst einmal eine Chance geben. Wenn sie eine ist, die bestimmt, dass wunderbare Märchenbäume zu Krüppeln gesägt werden, dann tut mir mein Vater echt leid. »Kriege ich jetzt ein Pferd?«, sagte Biene. Mama wandte sich zu ihr um. »Nun warte erst mal ab«, sagte sie. »Ich kriege ein Pferd«, jubelte Biene. Mama seufzte und wandte sich nach vorne. »Park hinter dem Laster«, sagte sie zu Papa. Die Umzugsleute waren bereits dabei, die Kisten und Möbel ins Haus zu tragen. Meine Eltern sprangen aus dem Auto und hasteten ins Haus, um Schlimmeres zu verhindern. Biene und ich blieben eine Weile sitzen. Ich glaube, Biene ging es genauso wie mir. In diesem Moment war das Auto, unser guter alter schwarzer Opel, unser letztes Stück Heimat. »Vielleicht kriegen wir auch einen Hund«, sagte Biene. »Wahrscheinlich haben wir Mäuse im Haus«, murmelte ich. »Süß«, quiekte Biene. »Kann man Mäuse dressieren?« »Weiß ich nicht.« Ich starrte aus dem Fenster. Auf der Dorfstraße rührte sich nichts. »Lebten wir überhaupt Menschen? Hatten sie sich alle versteckt?« Ich atmete auf, als in einer Toreinfahrt eine schwarze Katze erschien. Ich dachte sogar daran, auszusteigen und sie zu locken. Aber die Katze duckte sich schon, schoss wieder Blitz über die Straße und verschwand hinter einem Zaun. »Wir sollten vielleicht helfen«, sagte ich zu Biene und öffnete die Autotür. Biene überholte mich. Sie hielt ihr grauenvolles blaues Einhorn mit den viel zu großen glotzenden Plastikaugen im Arm, für das sich meine Eltern manchmal ein bisschen schämten. »Das Einhorn heißt Silberpfeil. Ich kann nichts dafür.« Es war natürlich Bienes Idee. »Schau mal, Silberpfeil«, piepte Biene laut. »Wir wohnen jetzt hier. Hier ist es viel schöner als zu Hause.« Sie verstummte und dachte nach. Wir sind jetzt hier zu Hause, kam ich ihr zu Hilfe, obwohl mir diese Aussage selbst unglaubhaft schien. Jetzt noch nicht, widersprach Biene, doch später erst. Und sie lief ins Haus. Ich schlug die Autotür hinter mir zu, ziemlich laut, weil es um mich herum so still war. Den Autoschlüssel hatte ich nicht, aber die Umzugsleute rannten ja dauernd rein und raus. Da würde schon keiner unser Auto klauen. Außerdem befanden wir uns ja jetzt hier auf dem Land, wo alles unglaublich friedlich ist und keine Verbrecher vorbeikommen. Unser neues Haus roch nach Farbe und Kalkputz. Und immer noch nach alten Leuten, obwohl die ehemaligen Besitzer schon vor fast einem Jahr ausgezogen waren. Und ich musste zugeben, es war ein schönes Haus, mit vielen Zimmern, hohen Decken und einem weitläufigen Garten, in dem alles Mögliche wuchs oder wachsen konnte. Vor allem Brennnesseln. Die Trauerweiden fielen mir wieder ein. Nun also waren es doch welche, echte Trauerweiden. Nach verblüffend kurzer Zeit waren wir in Nebenkirch zu Hause. Der Briefträger warf ganz selbstverständlich unsere Post ein, das Telefon klingelte, die Brennnesseln wichen zurück, während meine Mutter Beet für Beet umgrub. Biene tappte allein in den Kindergarten und bekam schon am dritten Tag von einem anderen Mädchen zwei kleine Meerschweinchen geschenkt, die sie nun fleißig dressierte. Ich selbst zottelte morgens zur Bushaltestelle und wartete mit in die Tasche geschobenen Händen auf den Schulbus. Mit mir fuhren noch 10 oder 12 andere Kinder in die nahe Kleinstadt. Sie flüsterten, wenn ich in die Nähe kam, und ließen mich nicht aus den Augen. Am Anfang hatten sie mich auch gefragt, wo ich herkäme, aber das Interesse war schnell abgeflaut. Ich war nicht besonders aufregend, also nahm ich meinen Reader mit zur Bushaltestelle und las, bis der Bus kam. Jeden Tag fuhr ich mit dem Bus 2-mal an den verstümmelten Trauerweiden am Ortseingang vorbei, doch noch war nicht zu sehen, dass sie sich wieder erholten. »Hast du dich heute verabredet?«, fragte meine Mutter, als ich nach Hause kam. »Nö.« Meine Mutter setzte eine mitleidige Miene auf. »Ist mir egal«, sagte ich schnell und ging in mein Zimmer. Mein neues Zimmer war viel schöner als das alte in der Stadt. Es besaß 2 große Fenster zur Dorfstraße hin und Deckenbalken, an denen man eine Hängematte befestigen konnte. Das hatte ich mir schon immer gewünscht. Die Hängematte hatten mir meine Großeltern schon gekauft und Papa hängte sie schließlich unter kräftigen Fluchen und Ächzen auf. Diese Hängematte war das Beste am neuen Haus. Wenn ich auf ihr hin und her schwang, konnte ich hinaus auf die Straße sehen, zu den Mülltonnen und sogar ein Stück weit über das hohe Tor in den Garten der Familie von gegenüber. Eines Abends beschloss ich, in der Hängematte zu schlafen. Und das war ein Glück, denn so lernte ich Brian kennen. Für einen Räuber war Brian ziemlich unvorsichtig. Um Lärm machte er sich überhaupt keine Gedanken. Und so wachte ich auf, als er draußen laut schepperte. Ich schrak hoch und musste mich erst zurechtfinden. Merkwürdiges Gefühl, wenn das Bett unter einem so sanft hin und her schwingt. Dann stieg ich aus der Hängematte und trat ans Fenster. Im Licht der Straßenlaterne entdeckte ich ein Tier. Zuerst hielt ich es für eine besondere Katze. Aber es bewegte sich anders, sprang nicht elegant auf die Mülltonne, sondern kletterte und setzte dabei die Vorderpfoten ein. Es hatte eine spitze Schnauze und einen ziemlich dicken Schwanz. Was konnte das sein? Mein Herz klopfte heftig, während ich darauf wartete, dass das Tier sich weiter in den Schein der Lampe bewegen würde. Noch war es mit der Mülltonne beschäftigt, deren Deckel es aber nicht öffnen konnte. Es sprang wieder auf den Boden, ging ein paar Trippelschritte, witterte, und nun fiel das Licht so auf sein Gesicht, dass ich es erkennen konnte. Es war ein Waschbär, ein richtig echter, grauschwarzer Waschbär. Ich rannte zu meinem Schreibtisch und suchte nach meinem Fotoapparat. Als ich wieder am Fenster war, saß der Waschbär immer noch da. Er tastete mit den Vorderpfoten nach irgendetwas. Ich knipste, er bemerkte mich nicht. »Hallo, Brian«, flüsterte ich. Keine Ahnung, warum er Brian hieß. Aber Eltern wissen ja wohl meistens auch nicht, warum sie einem Kind, das eben erst zur Welt gekommen ist und das sie folglich noch überhaupt nicht kennen, einen bestimmten Namen geben. Ich beobachtete Brian, bis er sehr gemächlich in die dunkle Nacht davonzottelte. Dann überprüfte ich meine Fotos. Meine Familie würde nämlich bestimmt behaupten, ich habe nur geträumt. Auf den meisten Bildern war nur ein verzerrter Schatten zu sehen, der entfernt an eine Katze erinnerte. Aber wenigstens auf dem letzten Foto ließ sich Brians Gesicht mit der schwarzen Augenmaske ganz deutlich erkennen. Ich nahm den Fotoapparat mit in die Hängematte. Kurz vor dem Einschlafen bemerkte ich noch so ein merkwürdiges warmes Gefühl im Bauch. Es fühlte sich an, wie wenn man nach einer langen Reise zu Hause angekommen war. Ein Bär kreischte beinahe. Ein richtiger Bär, frisst er Einhörner? Ich schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall, sagte ich. Von Einhörnern wird Waschbären einfach zu kotzübel. Biene nickte beruhigt und biss wieder in die Leberwurst. Dann runzelte sie die Stirn und ließ die Hand mit dem Brot wieder sinken. Und Meerschweinchen? Frisst er Meerschweinchen? Fragte sie mit vollem Mund. Ich warf meinen Eltern einen hilfesuchenden Blick zu. Mama zögerte nur eine Sekunde lang, bis sie natürlich nichts sagte. Biene feuerte ihr Brot auf den Teller und rastete heulend aus, um ihre Meerschweinchenbabys zu retten. Raste sie heulend in Richtung Terrasse. Frisst er denn echt Meerschweinchen? Erkundigte ich mich vorsichtig. Könnte schon sein, sagte Papa. Aber sie sind ja nachts im Käfig, den kann er bestimmt nicht aufmachen. Er ist geschickt, wandte ich ein. Er hat kleine Hände, sowas Ähnliches jedenfalls. Trotzdem nicht, behauptete Papa. Wir können die Schweinchen sicherheitshalber nachts ins Haus holen, schlug Mama vor. Können wir auch, brummte Papa, wenn es euch beruhigt. Zeig noch mal, Mama streckte die Hand nach meinem Fotoapparat aus. Ich reichte ihn ihr, sie studierte das Foto von Brian und lächelte dabei. Klasse, sagte sie, so ein schönes Tier. Sie machen viel kaputt, sagte Papa, jedenfalls, wenn sie unter dem Dach wohnen. Mama zuckte mit den Achseln. Das werden wir ja sehen. So guter Dinge war ich auf dem Weg zur Bushaltestelle noch nie gewesen. Was grinst du so? Fragte ein etwas älterer Junge misstrauisch. Lia, die neben ihm stand, schubste ihn wortlos. Ich kannte sie, weil sie in meine Klasse ging. Wir hatten aber noch nie miteinander geredet. Nichts, sagte ich. Ich zog mein Fotoapparat aus der Jackentasche und sah mir Brian an. Was hast du da? Fragte der Junge. Er kam einen Schritt näher. Einige andere folgten ihm. Ich zögerte einen Moment lang. Dann hielt ich ihn die Kamera so hin, dass sie das Bild auf dem Display erkennen konnten. Ein Waschbär, sagte der große Junge verächtlich und trat einen Schritt zurück. Das sind Schädlinge. Sein Vater ist der Jagdpächter, erklärte ein kleiner rothaariger Junge. Der schießt die. Mir wurde eiskalt. Ich steckte die Kamera schnell weg und hoffte inständig, der Bus käme gleich. Die gehören nicht hierher, sagte der große Junge. Die räubern Vogelnester und in den Häusern machen sie alles kaputt. Die klettern Regenrinnen hoch und so. Die muss man wieder ausrotten. Aber sie sehen nett aus, wandte Lia ein. Der große Junge drehte sich zu ihr um und betrachtete sie verächtlich. Du weißt, was Papa über Waschbären sagt. Ja, ja. Jetzt tauchte endlich der Bus an der Straßenecke auf. Ich wollte eigentlich nicht mitfahren.